Festgemauert in der Erden steht die Form aus Lehm gebrannt. Heute muss die Glocke werden, frisch Gesellen sei zur Hand. Von der Stirne heiß rinnen muss der Schweiß, soll das Werk den Meister loben, doch der Segen kommt von oben. Und mit diesen Worten von Friedrich Schiller möchte ich Sie, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, zur heutigen Glockenreise herzlich willkommen heißen. Und ich, Andrea Marti, darf Sie in der kommenden Stunde begleiten und Sie erfahren, wie eine Glocke hergestellt wird. Und immer wieder werden wir mit Auszügen aus dem wunderbaren Gedicht von Friedrich Schiller das Lied von der Glocke beschenkt werden. Die letzte Glockengiesserei der Schweiz ist ein traditionelles Familienunternehmen mit dem Namen Rütsche AG, das in Aarau ist. Bis die Glocke sich verkühlt, lasst die strenge Arbeit ruhen. Wie im Laub der Vogel spielet, mag sich jeder gütlich tun. Winkt der Sterne Licht, ledig aller Pflicht, hört der Pursch die Vesper schlagen, Meister muss sich immer plagen. Ob sich der Meister, Herr Spielmann von der Firma Rütsche AG, auch plagen tut, erfahren Sie im kommenden Gespräch mit ihm. Herr Spielmann, mit welchen Anliegen, mit welchen Bedürfnissen kommen Kunden zu Ihnen?
Das zentrale Anliegen dreht sich um Glocken. Das heisst, eine Firma, die seit Hunderten von Jahren Glocken gegossen hat, Leute fabriziert hat, ist sicher ein Ansprechpartner, wo man, wenn man Fragen hat um Leute, Kirchturmtechnik, sicher zentrales Wissen hat. Zudem haben wir auch eine riesengrosse Archivlagerung. Das heisst, schon bereits Anlagen, die wir im 19. Jahrhundert gebaut haben, inklusive auch die Zusammenarbeit mit den Architekten, mit den Kirchentürmen, das ist bei uns hinterlegt. Dann haben wir in einer Zeit von 1890 die Glockengiesserei Unterstrasse in Zürich dürfen übernehmen in einer Nachfolge. Das heisst, wir haben auch Unterlagen von dieser Zeit. Dann sind andere Erweiterungsmöglichkeiten gekommen. 2005 haben wir eine Westschweizer Turmuhrenfabrik übernehmen und Nachfolge antreten und das gleiche noch mit der grössten und ältesten Turmuhrenfabrik, mit der Turmuhrenfabrik Mäder Andelfingen, wo über hunderte von Jahren Turmuhren gebaut hat, Ziffernblätter gebaut hat und auch mit ihrem Archiv und mit ihrer Substanz. Die Sachen haben wir im 2007 dürfen integrieren, auch in einer Nachfolgeregelung. Mit dem haben wir einen riesen Fundus an Archivdaten. Wenn wir etwas wissen wollen, dann können wir zentral nachschauen, wie ist es gewesen, wann ist was gemacht worden. Und wir haben eine Dokumentation von ungefähr 3500 Kirchentürmen. Wenn man das anschaut, wir haben ungefähr 4500 Glockentürme in der Schweiz. Da hat natürlich auch einige, die einiges älter sind noch als unser Archiv, also ins 15. Jahrhundert zurückgehen oder ins 13. Jahrhundert zurückgehen. Also das heisst in dem Sinne eine sehr dichte und gute Archivstruktur ist da vorhanden. Und wenn jetzt ein Kunde irgendwie einen Umbau abmachen will, dann finden wir sicher zentrale Unterlagen, wo irgendwann mal ein Gerüst oder eine Turmuhr, die er besitzt, integriert sind. Also das ist mal eine Basis, die einfach aus der Geschichte heraus besteht. Und dann muss man ein bisschen anschauen, wenn die Glocken gebaut sind, wenn die Turmuhren gebaut worden sind. Da hast du viel irgendwo durch Mitte 19. Jahrhundert gebaut worden. Dann kann man im ganzen 20. Jahrhundert. Und in diesen 150 Jahren sind rund 3/4 der Glockenanlagen und Turmuhrenanlagen, die wir hier in der Schweiz haben, eigentlich entstanden. Und Von dort her haben wir heute im Bereich neue Kirchentürme nur noch einen ganz kleinen Wunsch oder eine ganz kleine Nachfrage. Das heisst, es gibt sehr wenig Kunden, die mit so etwas kommen. Diese Wünsche können wir decken. Das heisst, wir können die Leute ergänzen. Wir können die Leute wissenschaftlich untersuchen und schauen, was passt woher. Wir bilden in dem Sinne auch Schweizer Lehrlinge aus, die den Beruf Gießereitechnologe in dem Sinn lehren und wo in dem Sinne auch später die Möglichkeit schaffen, dass ein Gießereihandwerk auch hier in diesem Land noch existiert. Wenn wir jetzt so ein bisschen unsere Bedürfnisse anschauen von den Kunden, dann haben sich die natürlich fundamental geändert. Auf der einen Seite geht es heute darum, wenn sie an einer historischen Anlage etwas machen wollen, dann können sie das natürlich aus einem rein handwerklichen Motivationsgrund heraus machen. Also man kann etwas einfach reparieren. Ist aber heute immer weniger gefragt, weil die Gefahr, dass sie etwas verschlimmbessern, ist eben da, also ist von dort her die zentrale Frage, wie kann ich garantieren, dass meine Arbeit von heute durch die Unterstützung von wissenschaftlicher Forschung besser ist. Mit dem Start von der Restaurierung von der Kathedrale Lausanne und die Leute von der Kathedrale Lausanne, das war Christoph Amsler. Und wir haben ihm unsere Ideen von der Restaurierung des Gläubes vorgestellt und er hat eigentlich eine kritische Frage gestellt, können sie beweisen, was sie sagen, was sie verkaufen. Und er hat dort natürlich gemeint, wissenschaftlich beweisen. Und dann haben wir gesagt, nein, wir haben zwar Mitarbeiter, die 40 Jahre da Erfahrung haben. Mein Vater hat über 50 Jahre Erfahrung gehabt. Also das heisst in dem Sinne, wir haben sehr viel Erfahrung gehabt, aber wir haben es nicht können durch quasi wissenschaftliche Forschung belegen. Und wir haben diese Fragestellung dann auch in einem Treffen, das wir jedes Jahr haben von europäischen Glockengiessern, wo 14 Nationen vertreten sind, diskutiert. Anderen ist es in Frankreich oder in Deutschland gleich gegangen. Einfach die Beweismöglichkeit von dem, was man macht, die hat gefehlt. Und das war für uns zentral gewesen, im Jahr 2005 im Rahmen von einem europäischen Forschungsprojekt dem auf den Grund zu gehen. Wir haben während 3 Jahren mit 22 Professoren und Assistenten dürfen mit 3 Universitätsinstituten arbeiten und haben dann aus dem aus an der Fachhochschule Kempten können ein Forschungsinstitut mit dem Namen Probel gründen und in dem Sinne das an einen Punkt begleiten, wo jetzt im laufenden Jahr die erste Dissertation abgegeben werden und eingereicht worden ist erfolgreich und das ist eigentlich ein grosser Erfolg. Das sind 10 Jahre Forschung, technische Forschung an Kirchenglocken, an Kirchenglockengeläuten. Und das, was der Architekt im Jahr 2000 uns gefragt hat, diese Antworten können wir heute bis zu einem ganz grossen Teil geben. Also wenn wir etwas wissenschaftlich beweisen müssen, warum ist eine Wirkung von dieser Komponente besser als von dieser, ob es jetzt ein Leutmotor ist, ob es eine Leutsteuerung ist oder ob es auf der anderen Seite die Wirkung ist von einem Klöppel, das können wir belegen. Mhm. Und das heisst, wenn der Kunde heute eine Restauration will und bereit ist, 10'000 Franken zu investieren für eine Komponente oder für ein Teil, dann können wir ihm die Wirkung von den heutigen Komponenten aufzeigen und wir können ihm die Wirkung aufzeigen von dem, was er vorher hatte. Wir können aber auch vergleichen, was sonst auf dem Markt vorhanden ist und dort driften die Resultate sehr stark voneinander.
Wo sind denn noch weiter spezialisiert, Herr Spielmann?
Grundsätzlich ist der Name von unserer Firma Glockengießerei. Und unter dem Motto hat eigentlich in der ganzen Geschichte von der Glockengießerei der Kunde verstanden, dass man ein Glied baut. Also, das heisst, wir haben in dem Sinn mit einem Architekt zusammen ganze Musikinstrumente gebaut. Da hat von Anfang an immer dazu gehört, wie wird ein Schallfenster gebaut an einem Turm, wie gross muss das sein, wo es muss platziert sein. Man hat den Architekt beraten in der Belastung. Man hat Rechendaten geliefert. Man hat auf der anderen Seite aufgezeigt, was für Glockendispositionen das vorhanden sind. Da hat es natürlich auch unabhängige Musiker gegeben. In Deutschland sind das Kirchenmusiker, die dann Glockenexperten geworden sind. In der Schweiz hat es eine ähnliche Bewegung gehabt. Wir haben in den 20er, 30er, 40er, 50er Jahren immer wieder Musikspezialisten gehabt, die dann gesagt haben, man muss eher in Moll oder in Dur oder in dieser oder dieser Kombination Glocken zusammenstellen. Man hat geschaut aus dem Archiv, was ist vorhanden. Die musikalische Beratung, das ist sicher ein Faktor. Aber grundsätzlich geht es darum, eigentlich ein monumentales Musikinstrument zu bauen mit einem Turm, der den Resonanzkasten darstellt, mit einem Glockenstuhl, der das Tragwerk darstellt, dass die Glocken überhaupt frei schwingen können. Dann brauchen wir irgendein Tragwerk wie die Joch, wo dann die Glocken dran hängen. Und letztlich braucht es irgendwo durch entweder den Mensch, der die Glocke schwingt, oder es braucht irgendwo einen Motor, der die Glocke Antrieb macht, dass sich die bewegen. Aber der Klang, der ist entscheidend. Wie wird der Klang produziert? Durch das, dass es im Inneren einen Klöppel hat. Und der Klöppel, der wird durch ein Doppelpendel antrieben. Also ein Doppelpendel, das sind zwei bewegliche Körper, die um zwei unterschiedliche Achsen drehen. Das heisst, wir haben die Achse, wo die Lager der Glocke dran sind, und in der Glocke innen ein neues Gelenk, wo der Klöppel dran hängt. Und die können sich gegenseitig beeinflussen. Das ist eine relativ komplexe Funktion. Und so wird also der Klöppel bewegt durch Glocken. Er schlägt mit höherer Energie auf Glocken. Und dann passiert im Prinzip nichts anderes, als wenn der Gigabogen über den Gigaseiten hineinstreift. Dann entsteht eine Schwingung. Und die Schwingung ist hörbar. Und die ist sehr komplex bei einer Glocke. Und dort ist eigentlich eines der Geheimnisse, wie macht man einen Klöppel, dass die richtigen Töne vorgeholt werden. Und wie macht man einen Glockenklöppel, damit der Glocke nicht kaputt macht. Und das sind die zwei zentralen Punkte, wo man sich die letzten 100 Jahre eigentlich gewidmet hat. Wie tut man eine Glocke überhaupt betreiben? Wie wird quasi die Violinseite erregt, sodass sie Klang gibt? Aber für das braucht es eben nicht nur eine Seite, sondern es braucht ein ganzes Konstrukt, wie man es eben bei den Violinen auch hat.
In einem Unternehmen ist bald 650-jährig. Herr Spielmann, das Handwerk, wie man eine Glocke herstellt, hat Ihre Papi, Ihre Grossdaddy gelernt. Und Sie wissen, wie die verschiedenen Arbeitsschritte aussehen. Könnten Sie die uns kurz aufzeigen?
Also der erste Arbeitsschritt ist einmal zu beurteilen, wie gross diese Glocke überhaupt kann sein, wenn man eine Glocke fabriziert, welchen Ton das die muss haben. Das liegt auch im Rahmen des Budgets vom Kunden. All das ist Vorarbeit. Wenn man weiss, was man für einen Klang hat, dann kann man noch die Rippen bestimmen. Da kann man bestehende Rippen nehmen oder das, was man immer mehr heute probiert, ist auch historische Rippen quasi zu adaptieren.
Was sind Rippen?
Die Rippen ist der Querschnitt von einer Glocke. Also wenn man jetzt durch einen Glockenkörper einen Schnitt von 2 cm würde machen, würde man einen Schnitt rausholen. Und der Schnitt, der zeigt eigentlich den Kurvenverlauf der Glocke. Nicht jede Glocke und nicht jeder Gießer hat die gleiche Rippe gemacht. Und wir haben auch kulturelle Unterschiede zwischen Wallis, zwischen Tessin, mit dem lombardischen Einfluss oder Leute im Norden von der Schweiz, die beeinflusst ist auch von der deutschen Kultur, von der französischen Kultur oder von der skandinavischen Kultur. Also die Gießer sind ja auch umgereist in diesen 500 Jahren. Und haben Wissen über Grenzen gebracht, man hat sich weiterentwickelt und von dort her sind die Bedürfnisse zum Teil komplett anders gewesen. Sie haben in Tessin oder im italienischen Raum viel die leichteren Glocken als nördlich von den Alpen, wo sie viel mehr eigentlich sehr schwere, grosse Geläute haben, wo man einfach ein bisschen anderen Weg gegangen ist, wo man auch Kirchentürme gehabt hat. Wenn man einen Kirchenturm Glockenstube anschaut von der Kathedrale von Freiburg, dann ist der Glockenstuhl ein kleines Konstrukt, obwohl dass er eigentlich riesengroß ist, aber der Turm bietet so viel Platz, dass er gut und gerne noch einen zweiten Glockenstuhl oder einen dritten Glockenstuhl könnte aufnehmen. Hingegen, wenn ihr eine Landkirche anschaut, die Quelle fast über, dort kann es sein, dass der Glockenstuhl wirklich an der äussersten Turmmauer ist und von dort her einfach das Geläut einfach den ganzen Platz beansprucht, den man auch nur hat. Und in dem Sinne hat sich auch das ergeben, dass man halt unterschiedliche Bedürfnisse hat müssen erfüllen. Und von dort her gehört das eigentlich auch in die Grundlage, wenn man eine neue Glocke fabriziert. Jetzt gehen wir wieder zurück zur Fabrikation. Wenn die Rahmenbedingungen klar sind, dann tut man zuerst einmal mit einer Schablone einen Kern formen. Dann wird das eigentliche Modell von der Glocke gemacht, die sogenannte falsche Glocke. Das heisst, über den Kern hinein kommt jetzt eine zweite Schicht, die genau dem Glockenkörper entspricht. Und das wird auch wieder aus Lehm gemacht. Und dann kommt eine Trennschicht drüber. Dann wird die Zier von der Glocke fabriziert, die Beschriftung, die Gestaltung. Also dann wird die Glocke als Musikinstrument auch zu einem Kulturgut, zu einem Kunstwerk. Und die Schrift, die wird positiv, und die Kunst wird positiv mit Wachs hergestellt, aufgeklebt. Und dann kommt der dritte Körper drüber rein, das ist der Mantel. Und wenn Sie jetzt Lehm auf die positiven Buchstaben streichen, dann entsteht, wenn Sie quasi die falsche Glocke in der Mitte würden wegnehmen, im Lehm vom Mantel einen negativen Abdruck von der Zier und von der Schrift. Dann wird oben parallel zu dem ganzen Prozess Krone hergestellt. Das ist der Ort, wo die Glocke aufgehängt wird. Also die Krone besteht aus 6 Armen. Es sind also so 6 Bögen, die zusammengeführt werden, wo dann die Aufhängungsbeschläge daher kommen oder die Aufhängebölzen hineingenommen werden, sodass eine Glocke überhaupt angehängt werden kann. Also das ist wie ein Ring oder wie ein quasi Griff, wo man eine Glocke halten könnte. Eine Glocke kann man natürlich nicht an einem Griff nehmen, aber es ist so eine ringförmige, zusammengebaute, komplexe Form. Und die mag dann die ganze Glocke während Hunderten von Jahren tragen.
Und das muss ja relativ stabil sein, weil so eine Glocke kann unter Umständen sehr schwer sein.
Die kann zwischen 10 Kilo und 40-50 Tonnen schwer sein, wenn man ein bisschen ins Ausland schaut, nach Russland oder nach Asien. In der Schweiz haben wir die schwerste Glocke bei etwa 10 Tonnen. Also das heisst, es sind riesige Kräfte, die dann schlussendlich an so einen Henkel oder an so eine Krone wirken. Wir sind also so weit, dass der Kern, die falsche Glocke und der Mantel und dann oben drauf die Krone als komplette Glockenform fertig sind. Und jetzt ist man an und für sich so weit, wenn der Lehm getrocknet ist, dass die Glockenform parat ist zum Gießen. Dann wird die Form geöffnet, dann geht die falsche Glocke weg. Die nimmt man weg, die kann man, den Lehm kann man abtrennen. Und wir haben ja zwischen den verschiedenen Schichten mit Fett und Graphit Trennschichten, dass man das lösen kann. Dann wird die ganze Glockenform wieder geschlossen, der Mantel wird darauf abgestellt. Und jetzt ist ein Hohlraum entstanden. Und in diesen Hohlraum kann man durch die Krone durchgießen. Man tut also von oben her drauf gießen. Die Glockenform tut sich füllen mit Metall. Und jetzt kommt natürlich noch ein Thema, wo man logischerweise daran denken muss. Wenn wir jetzt einfach die zwei Formteile, Kern und Mantel, zusammentun, und man hat in der Mitte Flüssigkeit, würde die Flüssigkeit durch Auftrieb die Glockenform lüpfen und rauslaufen. Also darum ist eine Glocke in einer Grube drin, oder sie ist in einem Formkasten drin. Es hat Sand rundherum, sodass sich die Formteile gar nicht öffnen können. Also die sind hermetisch geschlossen. Und dann kann man das Material, das ist Kupfer und Zinn, wo man tut auf 1070 Grad erhitzen. Und wenn das Material dann parat ist, wird der Ofen angestochen und dann fließt das Material durch Kanäle in die Glockenform hinein. Das ist so in kurzen Worten, wie ein Glockenguss funktioniert.
Vom zeitlichen Horizont, wie lange dauert so eine Herstellung von einer Glocke?
Das ist unterschiedlich. Wenn Sie eine Glocke haben bei 200 Kilo, sind das vielleicht 2,5 bis 3 Monate. Wenn Sie eine Glocke haben von 1,5 bis 2 Tonnen, dann sind wir dann vielleicht bei 4 Monaten. Und bei einer Glocke, die heute selten ist, 5 Tonnen, dann können Sie mir etwa bei 5 Monaten Fabrikationsdauer, vielleicht 6 Monate.
Ihr seid ein traditionelles Unternehmen und könnt zurückschauen auf eine 650-jährige Geschichte. Herr Spielmann, oder wo haben Sie Ihr Referenzprojekt realisiert?
Also es ist grundsätzlich schwierig, wenn Sie fragen, wo sind die Highlights, wenn man 600 Jahre Geschichte hat, weil es ist noch schwierig, sich auf einzelne Sachen zu konzentrieren oder irgendwo noch jemand zu sagen, das ist besser als dieses, weil es hat in der ganzen Summe von dem Arbeiten von diesen Handwerker sicher Höhepunkte und vielleicht auch mal Sachen gegeben, die nicht so gelungen sind. Aber im Großen und Ganzen sind Werke entstanden, die über mehrere hundert Jahre gedauert haben. Auch Sachen, die wir aus der Moderne gebaut haben, vor 2 Jahren, vor 5 Jahren. Aber wenn ich jetzt so zurückschaue und ein paar Eckpunkte zeige, dann können, denke ich sicher mal an die Glocke, die heilige Barbara von der Kathedrale Freiburg, Gasse 1367. Dann ein weiteres Highlight ist sicher die Ausrüstung von der Glocke, vom Zeitglockenturm von Bern, 1405. Dann können 1412 so einzelne Glocken aus dem Geläut von der Schlosskirche Thun. Und dann geht es weiter, wenn man so ein bisschen die Neuzeit schaut. Dann ist 1956 die grösste Rütsche Glocke gegossen worden, die es je gegeben hat, in der Andreaskirche in Gossau mit 8,9 Tonnen. Dann hat es aber auch sehr schöne, spezielle Glöte, die die Glockenwelt in eine ganz neue Sphäre geführt haben. Das war für mich auch eine Herausforderung gewesen, mit dem ersten Schweizer Glasglockenturm in Bonstetten. Das ist ein Glühbirne von 7 Glocken. 5 werden automatisch geläutet und 2 ergänzen das Glühbirne noch mit 2 Garion-Glocken. Also das heisst, man kann entweder schwingend läuten oder man kann garionieren. Ein weiterer interessanter Fall wird jetzt technisch gesehen von unserer Firma jetzt laufen mit der komplette Restaurierung vom Dom von Arlsheim, wo jetzt gerade in den nächsten Wochen abgeschlossen wird und eröffnet wird. Dort ist die ganze Restaurierung abgeschlossen. In dem Sinne hat man sich sehr Mühe gegeben, dass die Auswirkungen vom Schwingen von der Glocke durch Dämpfungen können reduziert werden. Wir haben spezielle Klöppel drin, die die Glocke schonen. Und wir haben als erstes in der Schweiz einmal untersucht, wie die Wirkungen von einem Turmuhrenschlag auf ein Gipsgewölbe sind. Wir haben dort ganz spannende Auswirkungen gefunden.
Ganz in der Nähe vom Büro von Herrn Spielmann ist die Produktion. Und mit einem grossen Stolz erklärt er uns auch die Herstellung von einem Klöppel.
Also hier sieht man jetzt einen Klöppel, die nicht mehr einfach eine gewöhnliche Funktion haben oder eine gewöhnliche Form haben, wie man sich das sonst gewöhnt ist. Das sind Klöppel, die geschmiedet und nachträglich übertragen worden sind. Da hat es quasi Formen drin, die die mechanische Energie anders führen. Und das sind Wege quasi in die Zukunft des technischen Glockengeläutes. Also das heisst, mit solchen Massnahmen können wir wirklich die Belastung von einer Glocke reduzieren und wir können vor allem auch den Klang viel besser steuern. Also uns geht es nicht darum, einfach Massenware oder Massenklöppel zu produzieren, sondern technisch an die Grenzen zu gehen von dem, wo man mit einem Geläut kann, damit es eben wirklich letztlich so schön wie möglich tönt und die Glocken so fein wie möglich angeschlagen werden. Das heisst, das historische Kulturgut nicht mehr so stark belastet wird, wie man das vorher gemacht hat.
Wie würden Sie jetzt die Formen, die relativ futuristisch für mich aussehen, beschreiben?
Sie sich vorher einen Klöppel gewöhnt sind, der seit 150 Jahren oktogonal geschmiedet wird, hat also einen Schaft, eine Kugel und unten dran so ein Gewicht noch. Früher waren die schwalbenschwanzförmig, sind also gegen unten etwas breiter geworden. Dann können diese Klöppel je nach Glockenjoch heute Formen haben, die eher irgendwo weiche Formen sind. Also die sind geschmiedet und nachträglich übertragen. Mit dem verbessern wir die mechanischen Eigenschaften. Für mich reduzieren das Bruchrisiko. Wir haben also organische Formen. Und wir
schauen nicht darauf, dass wir möglichst immer den gleichen Klöppel machen, sondern wir sind weggegangen von dem, dass uns Technik eine Form vorgibt, sondern wir haben freie Formen, wie sie es heute in der dreidimensionalen oder 3D entwickelten Welt kennen. Es ist eigentlich sehr viel mehr möglich. Und das ermöglicht uns neue Freiheitsgrad bei der Entwicklung von Mechanismen für Glockentöne. Also da geht es eigentlich darum, das, was die Grenzen von Technik als Freiheit lässt, die wirklich auszunutzen. Wir wollen es nicht durch irgendwelche mechanische Grenzen von einem Schmiedehammer eingrenzen lassen. Die sind relativ limitiert und die bringen auch sehr viele technische Probleme mit, sondern wir sind übergegangen in ein Dreit, also geschmiedet und dann nachträglich über Dreits Handwerk, wo wir noch einmal einen riesen Schritt in die Zukunft gehen können. Und ich glaube, die Klöppelformen, die Sie hier sehen, die geben einen kleinen Eindruck, was modernes Design ist oder was moderne Ingenieurkunst bedeutet. Das sind Beispiele von klassisch geschmiedeten und nachher in dieser Art und Weise belassenen Oberflächen. Das ist auch ein Kostenfaktor. Das sind Klöppel, die einfach ein bisschen knapper gerechnet sind finanziell. Also wenn wir nicht so viel Spielraum haben, dann müssen wir auf dieser Technik bleiben. Aber ein Klöppel, der nur geschmiedet ist, der braucht mehr Reserven, Materialreserven, weil er einfach technische Fehler hat. Sie sehen, dass mit einer Schmiedearbeit können Sie eine kunsthandwerkliche, aber keine Ingenieurtechnik liefern. Und die Kunsthandwerk selber, die hat ein bisschen Unpräzisionen. Und mit diesen Unpräzisionen haben sie natürlich andere Oberflächeneigenschaften. Und die Oberflächeneigenschaften, die führen dazu, dass die grossen Spannungen und Belastungen an kleinen Eindrücken grosse Reaktionskräfte bewirken. Und das kann zum Klöppelbruch führen. Und mit einem serigen bearbeiteten, also zuerst geschmiedeten und nachträglich homogenisierten überdrehten Klöppel, können sie einerseits mehr Einfluss auf die Form nehmen und auf der anderen Seite können sie die Qualität von Klöppel um ein Vielfaches verbessern. Also das Risiko, das auch aus der Produkthaftpflicht kommt, können sie viel besser steuern bei einem maschinell überdrehten Gerät. Und das weiss man aus der Schmiedetechnik. Die grossen Schmiedefirmen, die Bahn Untergestell machen, die Räder machen für Hochgeschwindigkeitszüge. Die Oberfläche, wenn sie absolut präzise ist, dann hat sie ein Minimum an Bruchrisiko. Und darum wird kein Industrieschmiede etwas nur als geschmiedetes Teil ausliefern. Wie gesagt, das ist rein kunsthandwerklich, sondern die gehen alle in die Richtung, dass man serige Körper hochmodern überdrehen, verfeinern, so dass es eben kein Schadenspotenzial gibt.
Schon früher hat meine Mutter gesagt, mein Kind, wenn dich der Kummer plagt, dann steig hinauf in steile Höhe, in Andacht auf dem Berge steh. Dann hörst du wie ein leises Singen die Glocken vom Felsenkirchlein klingen. Weit in das Tal die Glocken vom Felsenkirchlein. Beten und ihr singen weit in das Tal, weit in das Tal. Immer wenn die Glocken klingen, wollen sie dir Segen bringen. Weit in das Tal, weit in das Tal. als wieder Schmerz und Kummer naht, dacht ich an meiner Mutter Rat. Im Schutz des Kirchleins sollt ich stehen, und wie ein Wunder ist geschehen. Gebannt muss ich den Glocken lauschen, es klang wie, wenn Engelsflügel rauschen. Bei dir das Tal, die Glocken vom Felsenkirchlein klingen, hörst du ihr Beten und ihr Singen. Wenn die Glocken klingen, wollen sie dir Segen bringen. Weit in das Tal, weit in das Tal. Wom, wom.
Und auch die Firma Muff ist im Bereich der Herstellung von Klöppeln tätig. Und das Familienunternehmen wird bereits in der vierten Generation geführt. Und der Nachwuchs ist unter anderem durch den Patrick sichergestellt. Bereits in seinen jungen Jahren hat er schon webbasierte Steuerungen programmiert. Nehmet Holz vom Fichtenstamme, doch recht trocken lasst es sein, dass die eingepresste Flamme schlage zu dem Schwalch hinein. Kocht des Kupfers Brei, schnell das Zinn herbei, dass die zähe Glockenspeise fließe nach der rechten Weise, was in des Dammes tiefer Grube die Hand mit Feuers Hülfe baut, hoch auf des Turmes Glockenstube, da wird es von uns Zeugen laut. Noch dauern wird's in späten Tagen und rühren vieler Menschen Ohr und wird mit dem Betrübten klagen und stimmen zu den Andachtchor. Was unten tief dem Erdensohne das wechselnde Verhängnis bringt, das schlägt an die metallne Krone, die es erbaulich weiterklingt. Der Herr Muff von der Muff AG wird uns ebenfalls im Gespräch einige Gedanken schenken. Herr Muff, könnten Sie uns erklären, wie Klöppel hergestellt werden?
Also Klöppel ist das Teil, wo die Glocke eine Stimme bekommt. Ohne Klöppel würde die Glocke gar nicht läuten können. Der Klöppel ist ein Schmiedeteil, das wir bei unseren Hammerschmieden fabrizieren. Mit der richtigen Auslegung der Proportionen, wo man Rücksicht nimmt auf die Aufhängung vom Joch, auf den Schwungwinkel der Glocke, braucht es die richtige dimensionierte Klöppel. Und der Klöppel, der erregt dann die Glocke, dass sie zur Stimme kommt.
Was ist ein Joch?
Ein Joch ist ein Träger, der eine Glocke daran befestigen kann, so dass man die Glocke kann schwingend läuten. Wir unterscheiden zwischen dem schwingenden Läuten und dem Schlagen. Der Schlag ist der zeitliche Faktor, also der weltliche Faktor, wo man die Zeit abhören kann. Und Schwingen ist dann der kirchliche Aspekt, wo man seine Botschaften will schwingend verkünden.
Die Klöppeln, wie werden die hergestellt und wie lange geht so eine Herstellung und wie teuer ist so ein Klöppel?
Der Klöppel, das ist ein Stahlprodukt, ein C15-Material. Das Material wird in runder Form angeliefert, im Stangenbereich. Sind Stangen etwa 3,5 Tonnen schwer. Die werden zugeschnitten. Dann kommt das Rundmaterial nach der Berechnung von so einem Klöppel in der richtigen Dimension, wird in den Ofen eingestellt, etwa 2,5 bis 3 Stunden, je nach Grösse von dem Rohling, wird nachher das Material etwa auf 1100 Grad erwärmt, wird über einen Manipulator, das ist ein Zangenfahrzeug, das vorne für einen Greifer hat. Mit dem Greifer wird der Rohling zum Ofen ausgenommen und kommt dann unter einen Freiformhammer. Und dann werden die einzelnen Etappen unter dem Hammer so geführt, dass sie am Schluss einen ganz langen Klöppel haben.
Wie teuer ist so ein Klöppel, Herr Muff?
Der Klöppel ist vom Prinzip her, wir berechnen den mit dem Kilopreis. Ein Kilopreis ist ungefähr 20 Franken pro Kilo, wo man so einen Rohling ausschmieden. Mhm. Und dann dementsprechend hat der Klöppel etwa 3,5% vom Glockengewicht. Also bei einer 1000 kilöigen Glocke hat er 35 Kilo.
Ihr könnt die herstellen für ganz Europa. Wie viel sind das circa so pro Jahr?
Wir schmieden im Jahr etwa 450 Klöppel. Momentan sind es eher ein bisschen weniger, weil der Euro uns ein bisschen Strich durch die Rechnung macht. Der Euro war früher recht hoch gewesen, mit 1,50, 1,60 sogar. In dieser Zeit haben wir sehr viele Klöppel können für Europa machen. Und heute mit 1,05 oder 1,10, die wir haben, da haben wir natürlich auch ein bisschen zu sagen dran. Da kämpfen wir mit dem Währungsverlust.
Mhm. Dann könnt ihr ja auch Hightech-Steuerungen für Glockengeläute und Turmuhren herstellen.
Also wir haben ein eigenes Forschungsteam. Das ist ein Hochschullehrer von der Uni Bochum, der Dr. Ingenieur Karl-Heinz Ochs, der mit einem Team vor Ort, zeitweise bei uns in Triengen im Klanglabor oder eben auch an der Uni in Bochum, tut Forschungen machen. Mit diesen Forschungsresultaten, die wir die letzten 3 Jahre erarbeitet haben, haben wir nachher die ganze Dynamik können verbessern, so dass wir einerseits verstehen, was in der Glocke hinabgeht, wenn der Klöppel die Glockenwand erreckt, also was für Schwingungen entstehen, was für Teiltöne. Andererseits wissen wir auch, wie der Klöppel sich muss verhalten, dass es ein schönes weiches Läuten gibt und nicht einfach ein Anklatschen und einen lauten Schlag, dass der auch weich dran geht. Und im gleichen Zusammenhang sind eben auch Steuerungen ein ganz wichtiger Faktor. Eine Steuerung, eine Glockensteuerung, die den Motor im richtigen Zeitpunkt ein- und ausschalten. Da haben wir ein neues Patent getroffen, 2013 angemeldet. Und mit diesem Patent können wir direkt zum Motor auslesen. Und so fein, dass wir in 0,2 bis 0,3 Grad Genauigkeit den Läutwinkel dieser Glocke können regulieren können. Und wir sind so weit, dass wir heute können vorausschauend mit der Läutmaschine gehen. Das heisst, wenn Sie im Wendepunkt innen den Anschlag haben, wissen wir bereits schon, wann kommt der nächste Anschlag, der in Zukunft vorausgeht. Und das sind natürlich Möglichkeiten, wo man dann ein sehr feines Läuten machen kann mit dieser speziellen Steuerung.
Können Sie die Steuerungen auch für ganz Europa herstellen oder gibt es da Konkurrenz?
Da gibt es in Europa natürlich verschiedene Konkurrenten. Das belebt natürlich auch den ganzen Markt. Da muss man ständig dran sein und weiterentwickeln. Für uns natürlich als kleines Unternehmen mit 38 Mitarbeitern sind wir sehr breit gefächert. Wir haben einerseits eben Schwermechanik, wo wir 450-kilöige Rohling unter dem Hammer führen. Und andererseits haben wir feine elektronische Bauteile, wo wir auch als Exklusivität in der Schweiz, als Einzelne, also ein Kleinunternehmen, dementsprechend auch selber herstellen. Ich habe ein Entwicklungsteam drin, wo auch mein Sohn, der Patrick, mit in seinen jungen Jahren eigentlich schon webbasierte Lösungen macht für die Kirchenautomation. Das bedeutet für uns für die Zukunft, dass wir eine ganze Vernetzung von dem Kirchenturm oder eben die ganze Kirchentechnik, alles, was in den Kirchen als Technik vorhanden ist, sei es Licht, sei es Heizung, sei es Akustik, die Liedanzeige, sei es Glocken, sei es Turmuhr, die werden alle vereint auf dem Touchpanel zum Beispiel. Und dann können sie von daheim aus über Internet auf ihrem Handy das Licht einschalten, Glockenprogramm ändern, Türen öffnen zum Beispiel und so weiter. Das sind so Möglichkeiten, die natürlich in der heutigen Zeit das Ganze sehr, sehr vereinfachen tut, dass man, ich sage auch bei den Stellvertretungen zum Beispiel, nicht jedes Mal muss zusätzlich ein Hilfsregister engagieren oder sagen mal informieren, ja, jetzt muss er die Gottesdienste auf eine andere Zeit legen zum Beispiel, sondern man kann das einfach ganz easy von daheim aus ändern oder eben auch der Pfarrer kann selber den Gottesdienst um eine halbe Stunde verschieben und die ganzen hinterleitenden Botschaften, wie zum Beispiel die Türen muss jetzt früher oder später geöffnet werden, das Licht muss anders eingeschaltet werden, die Heizung muss früher eingeschaltet werden oder ausgeschaltet werden und so weiter, das wird alles miteinander in einer ganzen Blockprogrammierung verbunden und so kann man das nur hin und her schieben und muss eigentlich auch gar nicht mehr anders denken. Das ist so der heutige Komfort, den man einfach ja, anstrebt.
Ist das nicht sehr kostenintensiv?
Die Kosten sind von der Initiierung am Anfang sicher ein bisschen höher. Das muss man natürlich sehen. Das ist eine Vernetzung von sämtlichen Verbrauchern. Die sind aber meistens auch schon zentral in einer Kirche auf einem Tableau. Also muss man von dort her eigentlich nur noch die Schalter, und wenn Sie sich vorstellen, die Haufen verschiedener Schalter, die sind ja mit der Zeit auch irgendwie in einem Unterhalt oder in einem Verschleiß ausgesetzt. Auch das muss man irgendwann eigentlich nach 30, 40 Jahren erneuern. Und wenn man das heute auf einem modernen Touchpanel nimmt, dann haben Sie dort natürlich x verschiedene Möglichkeiten und Sie können immer wieder Informationen hinterlegen. Wenn ich das muss machen, an was muss ich auch sonst noch denken? Oder eben, sie nehmen die ganze Information weg und sagen, auf eine Taste, dann ist der Gottesdienst. Und alles andere muss hinter denen immer wieder funktionieren. Das ist eine grosse Erleichterung für die einzelnen Betreiber.
Herr Muff, Sie sind Geschäftsleiter von der Firma. Könnten Sie uns ein Porträt machen über die Unternehmung selber?
Die Unternehmung besteht seit 1918. Der Johann Muff, der Gründer, der Grossonkel von uns, der ist auf die Idee gekommen, wie kann ich eine Glocke mit einem Motor elektrisch läuten? Das war seine Initiierung 1918. Und dann hat er verschiedene Patente über verschiedene Jahrzehnte hinweg immer wieder angemeldet, immer wieder neu gepusht. Und so sind wir in die ganze Kirchturmtechnik hineingerutscht. Ich bin heute in der dritten Generation, darf das Unternehmen mit dem Stefan, mit dem Bruder zusammenführen. Wir sind 38 Mitarbeiter und wir haben die vierte Generation bereits schon auch können mit dem Virus infizieren, dass man die Leidenschaft in dieser Kirchentechnik hat. Von der breiten Abstützung, die wir haben, es ist eine grosse Herausforderung auch an das ganze Mitarbeiterteam. Wir haben über 16 verschiedene Berufe vereint unter einem Dach. Jeder Mitarbeiter muss weit über den Tellerrand ausdenken. Das ist nicht immer einfach. Es ist auch nicht einfach, ein Mitarbeiter von der Strasse her oder von einer Ausbildung her einfach reinzunehmen, dass man einen Maschineningenieur reinnimmt, der nachher nur seine einzelne Fachrichtung hat zum Beispiel. Nein, der muss viel breiter können abgestützt sein. Die Technik beinhaltet eben Stahlbau, die beinhaltet Dynamik. Wir haben elektrische Komponenten, elektronische Sachen. Wir haben so viele verschiedene Punkte drinnen, wo es nicht ganz einfach macht, für einzelne Personen zu ersetzen, zum Beispiel, wenn wir einen Abgang haben. Auch Leute zum Beispiel auszubilden, ist ebenfalls ein Bereich, wo wir stark fördern. Wir haben zwei Lehrlinge zurzeit. Der eine ist im Bereich von Schmiede, also Metallbauer in Warmverformung drin. Und die andere Person ist ein Informatiker, der uns unterstützt im Applikationsprogrammierung. Und das vereint unter einem Dach, oder eben alles aus einem Guss, ist für uns eine tägliche Herausforderung. Aber mit den guten Mitarbeitern können wir das schaffen.
Von dem Dome, schwer und bang, tönt die Glocke Grabgesang. Ernst begleiten ihre Trauerschläge, einen Wander auf dem letzten Wege. Thank you. Wir sind im Gespräch mit dem Kunsthistoriker und dem Glockenexperten Matthias Walter und wir erfahren von ihm etwas mehr über Geschichte und Tradition der Kirchenglocken. Herr Walter, Sie sind Kunsthistoriker und ein richtiger Glockenkenner. Weiss man, wo der Ursprung der Glocke liegt?
Das ist eine recht komplizierte Frage, weil es ist immer ein bisschen davon abhängig, was man denn wirklich als Glocke bezeichnet, wie wir, was wir jetzt heute unter Kirchenglocken verstehen. Man kennt im alten China schon im 2. Jahrtausend vor Christus Bronzeinstrumente, die man als Glocke bezeichnen kann. Sie sind aber mit unseren gewohnten Glocken in den Kirchentürmen natürlich nicht wirklich vergleichbar. Es hat im alten Rom, im antiken Rom, auch schon Glocken zu verschiedenen Zwecken gegeben. Man muss davon ausgehen, dass man Tierglöckli zum Beispiel, Handschellenglöckli, auch Tischglöckli schon in den antiken Hochkulturen kennt hat, in Mesopotamien, Griechenland und Rom.
Weiss man, wer die Idee gehabt hat, so eine Glocke zu gießen oder zu erstellen?
Wir können den Glockenguss eigentlich nicht bestimmten Personen in Verbindung bringen, die erfinderisch gewirkt haben. Wie gesagt, es geht so weit zurück ins alte China. Einzelne Personennamen sind uns da nicht bekannt. Eher sind uns Leute bekannt, die die Glockengussverfahren schon beschrieben haben, zum Beispiel im 8. oder 9. Jahrhundert. Da sind die aus den Schriften bereits Zeugnis bekannt. Aber wer die gemacht hat in den frühen Ursprungszeiten, das wissen wir weniger, im Gegensatz zu Jahrhunderten ab 1400, 1500, wo die Glockengießer sich auch in den Glocken, die sie gemacht haben, verewigt, normalerweise ihren Namen auch angegeben oder die Firmenzeichen reingegossen. Dort sind wir dann sehr gut unterrichtet, wer sie gemacht hat, auch wenn wir es aus den Quellen nicht einmal wüssten.
Nachdem die Glocken nach Europa gekommen sind, für was sind die Glocken eingesetzt worden?
Sehr vielfältig. Es ist wieder ein bisschen die Frage, was man als Glocken bezeichnet. Schellenli oder Tierglöckli hat es natürlich immer auch gegeben. Auch geschmiedete Glocken, die wir jetzt heute unter dem Namen Treichle kennen, die Kühe vor allem tragen. Auch diese Glocken kennt man schon seit dem 7. und 8. Jahrhundert und hat sie zum Teil auch für christliche, kultische Zwecke eingesetzt. Der wirkliche Gebrauch von der Kirchenglocken, wie wir sie kennen, die auch geschwungen werden, das ist auch mit dem Turmbau aufgekommen. Um 900, 1000 kann man davon ausgehen, dass dann die ersten Glockentürme mit schwingenden Glocken, die dann noch gezogen wurden, natürlich, dass das dann jemand eingesetzt hat.
Heute tut man Glocken einsetzen für Gebet, Gottesdienstzeiten und um die Stunden anzugeben. Gibt es noch weitere Anlässe, wenn die Glocke läutet?
Das sind schon die hauptsächlichen Anlässe, die ihr jetzt habt genannt. Man hat vor allem die Glocke eingesetzt, entweder zum Zeichen geben, zum Zusammenrufen oder auch zum Stunden angeben. Das ist dann wirklich weniger der christliche Zweck, sondern ein profaner Zweck gewesen. Was man noch ergänzen dazu, das ist zwar heute auch nicht mehr regelmässig Brauch, aber gerade im Mittelalter ist die Glocke auch häufig als unheilabwehrendes Instrument verstanden worden und man hat sich erhofft, wenn man die Glocke läute, kann man alles Böse abwenden. Das heisst, das Böse, das ist natürlich das Teuflische gewesen, aber in diesem Zusammenhang natürlich auch jedes Unwetter, jedes Gewitter, wo man damals noch hat, als von oben göttlich interpretiert, das hat man probiert, damit können abzuwenden. Und das lebt heute auch zum Teil noch in gewissen Brüchen fort. Wenn man zum Beispiel wie Solothurner Kathedrale tut, über einen Rief flüten im Mai, zum die Frostgefahr endgültig verbannen. Das sind die unheilabwehrenden Leute, die auch ein bisschen von der Agrikultur dann manchmal zeugen, also vom Bäuerlichen, wo natürlich sich hat erhofft, dass der Frost dann endgültig weg ist. Leute im Zusammenhang mit dem Tod von Personen, das ist vor allem in katholischen Kirchen aufrechterhalten geblieben. Es gibt da ganz diverse Varianten. Früher hat man natürlich vor allem Leute zum Sterbesakrament bringen. Das wird heute nicht mehr unbedingt so gemacht, sondern heute ist das Totenläuten vor allem ein Zeichen innerhalb der Dorfgemeinschaft in erster Linie, dass jemand gestorben ist, wo dann meistens auch nach Geschlecht oder Alter das heisst Kind oder Erwachsenes, differenziert wird. Und das, was im Alltag ist, nebst dem Läuten für einen Werchtungsgottesdienst, das ist halt das Angelus-Läuten, also das Bettzeit-Läuten sozusagen, wie sie reformierten Kirchen auch bekannt ist, wo zwei- oder dreimal am Tag normalerweise stattfindet und ursprünglich am Morgen, am Mittag und am Abend ist geläutet worden. Das ist ein Läuten, das heute an sich noch erhalten ist. Früher ist man da aber noch niedergeknäuelt, oder? Und hat den Hut genommen oder sich bekreuzigt oder dann wirklich auch das Gebet geredet. Das ist sicher bis ins 20. Jahrhundert noch vielerorts der Fall gewesen.
Herr Walter, Glockengeläut wird in den Medien sehr oft angesprochen und dass das störend ist für die Anwohner, weil sie zum Beispiel am Morgen dann verwachen durch das Glockengeläut. Was denken Sie, wie sieht die Zukunft aus, generell von dem Glockengeläut?
Ja, in Zukunft vorausgesehen, das mache ich mir nicht anzukönnen. Aber wenn ich so auf der Basis von dem, was ich erlebe, was ich für Gespräche habe mit den Leuten, würde eine Perspektive wagen, dann habe ich vorläufig das Gefühl, dass das Glockengeläut nach wie vor eine sehr grosse Anerkennung genießt insgesamt. Der nächtliche Stundenschlag ist natürlich immer wieder mal Stein des Anstosses, weil einzelne, vor allem Neuzuzüger, sich da gestört fühlen, schon ab der ersten Nacht, und denken, hoppla, wo bin ich da hergeraten? Und dann manchmal halt auch mit rechtlichen Schritten oder Petitionen probieren, das abzuschaffen. Meistens laufen sie da aber dagegen auf, weil halt einfach der Stundenschlag sogar in der Nacht innerhalb von einer Dorfgemeinde halt doch ein starkes Heimatgefühl verbreitet und insgesamt sehr anerkannt ist. Und wenn, sobald es Umfragen gibt oder Abstimmungen, spricht man sich auch für mich erstaunlich häufig für den Glockenschlag aus und auch für das frühe Glockenläuten. Und in diesem Zusammenhang, selbst wenn da die Meinungen natürlich insgesamt immer wieder polarisieren, vorläufig bleiben die Glockengegner meistens in einer grossen Minderheit. In diesem Zusammenhang habe ich das Gefühl, dass die Glockenläuten vor der Hand bestehen bleibt und nicht in grösserem Mass eingeschränkt wird. Was sicher der Fall ist, man findet immer wieder Kompromisse, dass man das Geläute oder den Stundenschlag kann leisiger machen oder in der Nacht auch ein bisschen sporadischer einsetzen. Und da ist wichtig, dass Glockengegner und Glockenbefürworter oder Kirchen, dass die Leute aufeinander zugehen und den Dialog suchen. Es gibt, man kann meistens mehr machen, als die Parteien am Anfang denken.
Und dies sei fortan ihr Beruf, wozu der Meister sie erschuf. Hoch überm niedern Erdenleben, so sie im blauen Himmelszelt die Nachbarin des Donners schweben. Und Grenzen an die Sternenwelt soll eine Stimme sein von oben, wie der Gestirne helle Schar, die ihren Schöpfer wandelnd loben und führen das begrenzte Jahr nur ewigen und ernsten Dingen. Seid ihr metallner Mund geweiht. Ja, Glockenweihe ist dann wirklich der Höhepunkt, wie in Balwil im Jahr 2008. Die schön verzierte Kirchenglocke ist zuerst in der Pfarrkirche vom Pfarrer mit Weihwasser gesegnet worden.
So tun jetzt wir zuerst die Glocke mit Weihwasser segnen.
Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes sei gesegnet unsere neue Glocke.
Und der Herr Muff von der Muff AG hat ebenfalls einige Gedanken an die Gäste gerichtet.
Liebe Festgemeinde, am Mittwoch, 28. Mai, hatte ich zusammen mit einer Delegation der Kirchgemeinde die neue Glocke in Triengen einer Werkprüfung unterzogen. Insbesondere prüfte ich die Musikalität und die Gussausführung. Und beides ist zu meiner vollen Zufriedenheit ausgefallen. Die Glocke zeichnet sich durch einen ausgesprochen guten und langen Nachhall.
Dann hat man die frisch gewählte Kirchenglocke voraus transportiert und sie hat nochmal den Segen bekommen vom Pfarrer. Dann ist sie an einen Kran befestigt worden und dank der Kraft von verschiedenen Seilziehgruppen, wie zum Beispiel Schülergruppen, Erstkommunikanten, Firmlinge und der Kirchenrat, ist sie dann im Glockenturm angekommen.
Auf Fürsprache und Fürbitte vom heiligen Theodul, den Namenspatron von der Glocke, möge Gott uns begleiten und die neue Glocke beschützen, dass sie gut in der Glockenstube ankommt. Jetzt tun wir alle zusammen den Daumen drücken und sagen toi, toi, toi. Alle Leute miteinander. Toi, toi, toi.
Und ein kleines Wahrzeichen von Zürich ist sogar ein Glockenspiel. Das gut besuchte Kunstwerk, das sehr beliebt ist, ist an der Bahnhofstrasse beim Bijoutiergeschäft Kurz. Jeden Tag am 11. und 4. klappt über der Eingangstür vom Bijoutiergeschäft ein kleines Türchen auf. Zu bekannten Schweizer Melodien drehen sich Trachtenfiguren aus allen Ecken der Schweiz. Das Glockenspiel war ein Geschenk an die Stadt von Armin Kurz. Das war der ehemalige Besitzer des Bijoutiergeschäfts. Es hat rund 1 Million Franken gekostet und ist im September 1982 eingeweiht worden. Auf dieser Reise sind wir mit wunderbaren Glockenklängen beschenkt worden. Und zwar von der Kathedrale in Fribourg, in Lausanne, vom Münster in Bern, vom Kloster Einsiedeln und vom Glockenspiel beim Bijoutiergeschäft Kurz in Zürich an der Bahnhofstrasse. Liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, schön, dass Sie mit uns auf der Glockenreis unterwegs gewesen sind. Und ich, Andrea Marti, möchte mich bei Ihnen allen verabschieden und wünsche Ihnen reichen Gottessegen.